der Krise ins Chaos? Fragezeichen. Wir haben in den Abgrund geblickt. Täglich, stündlich repetiert es ein Banker, ein Unternehmer, ein Politiker oder einer ihrer journalistischen Kötelbrummer. Fürchtet euch. Keiner sagt, wovor. Wenn nicht heute noch geschieht, was die Deutsche Bank verlangt oder der Daimler, sei morgen schon alles zu spät. Keiner sagt, wofür. Was wäre denn, wenn ein paar Banken oder Konzerne pleite gingen? Führe der Bus nicht mehr? Gäbe es bei Lidl keine Jogginganzüge aus Ballonseide mehr? Fiele die Heizung aus? Müssten Millionen obdachloser Proleten in Armenküchen ernährt werden? Erlebte man die Anwälte und Zahnärzte beim Abweiden ihrer Golfplätze? Oder ist Weltuntergang und keiner geht hin? Fangen wir mit den Fragen gegen alle Usancen von vorne an. Warum haben sich die Bourgeoisien aller Länder, mancher Warnung zum Trotz, ein Bereicherungssystem geschaffen, dessen Bankrott viele Millionen Menschen ins Unglück stürzen würde? Sie haben es getan, weil sie es konnten. Und warum veranstalten sie den Showdown jetzt? Weil keine Gefahr besteht, nirgends eine Kraft in Sicht, die reinen Tisch machte mit den Bedrängern und das Heer der Sklaven weckte. Mag sein, es gibt noch drei Kommunisten in Novosibirsk, zwei in Floridsdorf und einen in Altona. Mit ihnen lässt sich fertig werden. Was also ist es, das der interessierte Zeitgenosse in diesem Winter erlebt? Da die Verhältnisse sich seit der Geburt des Kapitalismus geradezu vulgärmarxistisch verhalten, folgt einem Aufschwung, in dem der Private sich den Profit aneignet, ein Abschwung, in dem die Gesellschaft die Verluste trägt, in Geld oder Leben. Das Nähere regelt der Staat. Besonders brauchbar dazu galt früher der Krieg. Vom Patriotismus besoffene Massen machen ihre eigene Enteignung zum Kinderspiel. Nachdem der Weltkrieg von 1914 bis 1918 Leichen aufgehäuft hatte, deren Zahl künftigen Generationen eine Wiederholung wenig attraktiv hätte erscheinen lassen, ersann der Ökonom John Maynard Keynes ein paar Jahre später einen Ersatz. Der Staat solle die Abschwünge mit gepumptem Geld bremsen und seine Kredite im Aufschwung wieder einsammeln. Eine hübsche Idee mit nur einem Denkfehler. Die vom Wohlwollen der herrschenden Klasse in der Demokratie, von der Bourgeoisie, in der Diktatur, von der Partei lebenden Politiker können das gespendete Defizit zu keinem Zeitpunkt zurückholen. Das führt von Abschwung zu einer Vermehrung des Finanzvolumens, die jener der Karnickel gleicht. Schon vor der jüngsten Krise übrigens hatte Keynes Schüler sich schwer getan, überzeugende Beispiele für die segensreiche Wirkung ihrer Methode zu präsentieren. Selbst der Erfolg ihres bis heute liebsten Exempels, des New Deal, des demokratischen Präsidenten Roosevelt, war gering. Erst die Rüstungsproduktion beim Eintritt der USA in den Krieg gegen Deutschland beendete ab 1941 die große Depression, sodass schon zwei Jahre später viele Programmpunkte des New Deal wieder gestrichen werden konnten. Glücklicherweise erlaubte der Sieg über Hitlers Deutschland, das den Krieg schon deshalb hatte anfangen müssen, weil es wegen seiner keynesianischen Ausgaben für Aufrüstung und Wohlfahrt insolvent war, den Amerikanern ihre dabei aufgehäufte Staatsschuld in den Jahren danach zu internationalisieren. Krieg und oder Keynes? Im 20. Jahrhundert jedenfalls war der Krieg die radikalere, aber wirksame Arznei in den Krisen der Akkumulation. Fast immer folgte ihm ein Boom, dem ersten, wenn auch der Reparationen wegen nicht in Deutschland, wie dem Zweiten Weltkrieg und dem Krieg in Korea. Dem Krieg gegen Vietnam schuldete die US-Wirtschaft den, wie die Zeit schrieb, größten Boom der Geschichte, den der Staat freilich mit seiner ersten größeren Verschuldung und der 1973 folgenden Kapitulation des goldgedeckten Dollars bezahlen musste. Die militärische Variante der Konjunkturpolitik wurde obsolet, als die Niederlage gegen Vietnam gezeigt hatte, dass Kriege gegen Staaten, deren militärisches Potenzial große, konjunkturbelebende Investitionen in die Rüstungswirtschaft verlangt hätte, mit empfindlichen Risiken und Nebenwirkungen verbunden waren. Kriege gegen kleine wie Grenada oder Nicaragua brachten ökonomisch weniger als nichts. Die Kriege gegen die Taliban und gegen Saddam Hussein blieben, so teuer sie den Fiskus zu stehen kamen, konjunkturell weit hinter den Hoffnungen zurück. Und so denkt in der großen Krise 2008, 2009 keiner an Krieg, sondern jeder noch einmal an Keynes, aber an einen im XXL-Format. Unter 10 bis 12 Nullen vorm Komma wird erst gar nicht mehr gerechnet. Die Staaten verschulden sich mit Billionen Dollar und Euro, damit Banken und Unternehmen jene Geldgeschäfte fortführen können, mit denen sie so weit gekommen sind. Fein, es wird jetzt eine Aufsicht geben und ein paar der Kettenbriefe, die sie Derivate oder Zertifikate nennen, werden aus dem Verkehr gezogen. Sonst geht mit einer um noch ein paar Billionen aufgeblasenen Geldmenge alles so weiter wie bisher. Wenn es denn jetzt noch einmal weitergeht und die Karre wird, nachdem das öffentlich gespendete Geld privatisiert und sicher angelegt ist, erst etwas später und umso krachender an die Wand fahren. Wenn also kein Krieg mehr hilft und auch kein Keynes, was dann? Ein letztes Mal helfen könnte vielleicht das virtuelle Ende eines virtuellen Krieges mit all den Maßnahmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg das beispielhafte Wirtschaftswunder begründeten. Eine Währungsreform, die das gesamte nicht in Immobilien oder Produktionsmitteln steckende Kapital entwertet, alle Derivate und Zertifikate im nächstgelegenen Heizkraftwerk amortisiert, jeden Bürger mit einem einmaligen Handgeld, damals 40 Mark und morgen vielleicht 4.000 Reform-Euro und einem vorübergehenden Grundeinkommen von monatlich 500 Reform-Euro an den Staat schickt und die Besitzer verbleibenden Vermögens zu einem Lastenausgleich heranzieht. Die nicht ganz so Armen helfen den Ärmsten, die Bourgeoisie bleibt, wie 1945 FF, die Flicks, Quanz, Thyssens, Krupps, Siemens und so weiter, die ja auch über den Winter zwischen Nazizeit und Bonner Republik gekommen sind und mit ihr die Herrschaft ihrer Klasse. Das Risiko besteht darin, dass die Massen sich das nicht gefallen lassen. Das Vertrauen in die politischen und gesellschaftlichen Eliten, die diesen Neubeginn zu organisieren hätten, ist in den letzten Jahrzehnten nicht sehr gewachsen. Meldungen wie die, dass 6 von 10 Griechen bei einer Umfrage die derzeitigen Unruhen als Massenphänomen und Volksaufstand bezeichnen, wird manchem, der da hat, das Herz in die Hosen haben rutschen lassen. Das haben Sie nun von der Entmachtung der Gewerkschaften und der Veralberung der Sozialdemokratie. Wie schon einmal, als eine angesehene Interessenvertretung gebraucht wurde, die Proleten bei der Stange zu halten, wird es auch jetzt oder in ein paar Jahren wieder nur 2 Milieus geben, bei denen der Arbeitslose sich aufgehoben fühlen wird. Ganz rechts und ein bisschen links. Bei den Nazis und bei der Linkspartei. Sollte die deutsche Bourgeoisie nicht nach 75 Jahren ein zweites Mal wagen, die faschistische Variante zu wählen, wird sie sich mit den letzten der Sozialdemokraten arrangieren müssen, die eine Chance haben, ihren kleinen Leuten die Kosten der Sanierung des Kapitalismus in erträglichen Portionen aufzuladen. Wenn sie schreiten Seit an Seit, der Mann der Kasse mit dem Mann der Masse, Ackermann mit Lafontaine, zieht mit ihnen die neue Zeit. Gemeinsam wären sie unaus- und unwiderstehlich. Ende der Geschichte. Nicht zu verwechseln mit dem 1992 von Francis Fukuyama angekündigten, sondern das Gegenteil.
Soweit.
Das war's.
Soweit von Hermann Gremlitzer eingelesen, die Kolumne aus dem Januarheft, der Konkret, die überall an den Kiosken und in den WGs und an den Bahnhofsauslagen bereit liegt, weil das Texte sind, glaube ich, die hier eingelesen dann nochmal eines intensiveren Nachlesens bedürfen. Hermann, da fließt viel Erfahrung und viel, wie soll man sagen, kategorisches und begriffliches Wissen zusammen in einer solchen Kolumne, die vom Vietnamkrieg bis, oder sogar von 1914 bis ins Heute halt reicht, ne?
Es ist schon wahr, es ist alles sehr konzentrierter Stoff und ich würde es auch nicht verstehen, wenn ich es zum ersten Mal vorgelesen bekäme.
Ja, ich denke aber, diese Form des Vorlesens, deswegen freue ich mich sehr, dass du dazu immer bereit bist, ermöglicht einen Einstieg. Also ja. Mir geht das jetzt so, ich hatte das natürlich vorher schon gelesen, aber es tauchen halt einzelne Sätze, einzelne Zusammenhänge auf, die einen so beim Hören dann nochmal anregen, verdammt, da müsste ich nochmal rein in diese Fragestellung oder da. Diesen Zusammenhang würde ich mir gerne nochmal genauer vor Augen führen oder so, ne?
Ich denke, dass ein Text, den man, wenn er einem vorgelesen wird, sofort begreift, nichts enthält, was man nicht schon vorher gewusst hat. Das heißt, nur die Texte lohnt es sich zu lesen oder nachzulesen, bei denen man sagt, Moment mal, halt, was schreibt der da? Mhm. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Wie? Und wenn man sozusagen mit dem Kopf dran hängen bleibt und ein zweites und drittes Mal liest und anfängt zu denken, man kann dann ruhig auch das Gegenteil dessen denken, was der Autor sich gedacht hat. Hauptsache, die Maschine da oben, die kleinen grauen Zellen werden in Gang gesetzt.